Schön, dass doch noch welche kommen, auch wenn es schon außerhalb aller Studienzeiten sind. Aber ich fange trotzdem mit etwas an, was ihr kennt aus dem Studium. Und zwar, warum wiederholen wir eigentlich Sachen? Ganz allgemein.
Damit es uns besser wirken.
Sehr gut. Wie heißt der schlaue Spruch für die Studenten? Sind die Lateiner unter uns? Muss selber nachschauen. Repetitio est mater studiorum. Die Wiederholung ist die Mutter der Studierenden. Warum wiederholen wir noch Sachen? Ja, dass man sich erinnern kann. Denkt noch allgemeiner. Warum wiederholen wir Sachen? Warum singen wir den Refrain mehrmals hintereinander? Weil es wichtig ist. Und noch einfacher gedacht.
Weil es schön ist.
Ganz genau. Mein Joker im Hintergrund. Genau, weil es einfach schön ist. Oder für die Studenten, weil man durchgefallen ist. Da muss man aber wieder. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Warum wiederholen wir eigentlich in der Kirche ständig diese ganzen Sachen in verschiedenen Rhythmen? Und vor allem, warum wiederholen wir das, was wir jetzt eben diese Woche machen, jedes Jahr wieder neu? Ich meine, wir sind alle jung, manche noch nicht so lange tief im Glauben oder so, aber wenigstens eine wunderbare Frau, die hat das schon hunderte, nicht ganz oft, aber viele Male durch. Sorry. Jetzt schon ganz oft erlebt, ihr könnt sagen, immer das Gleiche. Jedes Jahr Ostern, das ist doch irgendwann nicht so langweilig, oder nicht? Ich hatte eigentlich einen anderen Vortrag geplant, schon vor Monaten, weil ich gar nicht geschaut habe, was für Datum und was geht. Und dann vor ein paar Tagen habe ich gedacht, hoppala, ist ja Karwoche, da kann ich jetzt nicht irgendein Zeug erzählen, da muss schon ums Thema gehen. Und da ist mir genau das eingefallen. Schon wieder Karwoche, schon wieder Ostern, was soll man schon wieder erzählen? Ich habe letztes Jahr schon gepredigt, vorletztes Jahr schon die ganzen Feiertage durchgepredigt. Was soll man denn jetzt mal wieder neu erfinden und neu wiederholen? Und deswegen haben wir gedacht, bleiben wir doch bei dem Wiederholen selber. Warum wiederholen wir denn das überhaupt? Einmal, gut, Karwoch und Karfreitag ist jetzt nicht so schön, aber der Gehalt dahinter, es ist einfach was Schönes, was passiert ist, wenn man das im Gesamten sieht, was Jesus da gemacht hat. Und damit wir uns erinnern. Jesus selber hat mal gesagt, zu einer Sache, die wir auch jeden Tag in der Kirche feiern dürfen, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das griechische Wort, was da steht für Gedächtnis, heißt Anamnesis. Das kennt man ein bisschen aus dem Medizinischen. Es bedeutet auch Erinnerung. Tut es zu meiner Erinnerung, dass ihr euch an mich erinnert, aber auch, dass ihr euch erinnert. Also, dass es einfach hängen bleibt bei euch. Weil Jesus weiß, dass wir Menschen sind und wir ganz schnell alles Mögliche vergessen. Und deswegen brauchen wir diese Wiederholung. Das ist eigentlich für uns, nicht weil der Herrgott ein Minderwertigkeitskomplex hat und immer wieder im Zentrum sein will, sondern weil es eigentlich auch um uns geht, weil er uns das wieder in Erinnerung rufen will. Ich habe mal geschaut, dieses Wort Anamnesis kommt nur viermal im Neuen Testament vor, also ist gar nicht so häufig, und dreimal alleine bei der Stiftung von der Eucharistie, was wir am Gründonnerstag feiern. Da wird es dreimal beschrieben und dreimal kommt dann dieses Wort vor. Also es ist was, was in Erinnerung bleiben sollte. Woran erinnern wir uns ganz konkret in dieser Karwoche? Ich habe einen Spruch gefunden, ich habe leider vergessen aufzuschreiben, von wem er ist. Wer das irgendwann mal herausfindet, ich habe im Internet ewig geschaut, ich habe es nicht mehr gefunden, der darf mir gerne Bescheid geben. Da heißt es, am Aufwand, der zu betreiben ist, um ein Problem zu beheben, merkt man, wie tiefgehend das Problem ist. Noch einmal, am Aufwand, der zu betreiben ist, um ein Problem zu beheben, merkt man, wie tiefgehend das Problem ist. Sehr gut, danke. Ich wusste nur, das ist irgendwie kein Frommer, aber der Spruch ist trotzdem gut. Genau. An was erinnern wir uns also? Wir haben es schon angefangen am Sonntag, da wo viele vielleicht schon eingeschlafen sind, weil es so lang war, die Passion. Ganz eine lange Geschichte. Das ist der Aufwand, den Jesus betrieben hat. An den erinnern wir uns eigentlich. Und was war dieser Aufwand, dieses ganze Leiden, die Passion eben, dieses ewige Ding, was man schon gar nicht mehr hören kann, weil es dann teilweise so kreislich ist. Ich habe mal so einen Text gelesen, vielleicht kennen den manche, das ist von so einem Mediziner beschrieben, was eigentlich wirklich passiert ist, körperlich und medizinisch, mit der Geißelung, mit dem ans Kreuznageln und so weiter und so fort. Ich habe den mal in so einer großen Runde gelesen und dann musste einer rausgehen, weil der so schlecht geworden ist, weil es wirklich so ganz gruselig einfach ist. Das ist der Aufwand, den Jesus betreibt. Und das ist eigentlich das, was wir in der Karwoche anschauen, woran wir uns erinnern, was Jesus da für uns eigentlich gemacht hat. Woher kommt das Wort Karwoche? Das Wort Kar? Hat das schon mal jemand nachgeschaut? Ich habe es auch das erste Mal dieses Jahr nachgeschaut, was das eigentlich ist. Weiß das jemand? Genau, das ist ganz typisch. Typisch Kirche, typisch Christentum. Wir haben irgendwelche Begriffe und kein Mensch weiß mehr, worum es eigentlich geht. Ich habe nachgeschaut. Wikipedia ist immer so das Erste, aber dann gibt es auch ein paar bessere Seiten. Eine Möglichkeit ist das althochdeutsche Wort. Ihr merkt, ich komme immer wieder auf mein Germanistenstudium zurück. Es war nicht lang, aber irgendwie prägend. Und da gibt es das Wort Kara. K-A-R-A. Und kommt nicht von dem Wort. Aber ist schon mal richtig, ist schon gut. Also Kara bedeutet, oder hat bedeutet Trauer und Klage. Also ganz klar, es geht um das Traurige, um das, wo wir klagen können, weil Jesus da ganz viel gelitten hat und gestorben ist. Heute gibt es noch ein Wort, was damit verwandt ist, das ist das Wort Karg. Gibt es im Bayerischen nicht, deswegen muss ich es erklären. Also wenn was karg ist, ist es quasi arm, armselig, also was, wo man klagen und trauern könnte. Also wir trauern drum in dieser Woche, was der wunderbarste Mensch, den es überhaupt gegeben hat, erleiden musste. Wo kommt das Wort noch her? Woher könnte das noch herkommen? Kar, jetzt kommen wieder die Lateiner, da gibt es auch ein Wort, so ähnliches. Genau, wo kommt das her? Caritas kommt von carus, aum, also das ist das Adjektiv. Und das heißt lieb, teuer, wertvoll. Genau, da kommt es her. Also wenn eine Person lieb ist oder teuer ist, das ist so ein alter poetischer Begriff, ganz schön. Und da kommt das Wort dann der Caritas her. Und wir kennen das natürlich als da, was weiß ich, wo die Oma gepflegt wird oder keine Ahnung was. Oder als institutionalisiertes Ding von der Kirche. Ursprünglich, noch vor dem Christentum, gab es halt diesen Begriff auch schon im Römischen Reich. Und da hieß es, ein hoher Preis oder eine hohe Verehrung oder Liebe gegenüber einer Person. Das war ganz ursprünglich die Bedeutung von Caritas. Also genau, wenn einem jemand ganz wertvoll ist. Und dann eben kam das Christentum, das Römische Reich wurde christlich und so weiter. Und dann hat man dieses Wort benutzt, weil man kein besseres gefunden hat, um das zu beschreiben, was Jesus gemeint hat mit dem Wort Nächstenliebe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für andere hingibt. Das ist auch eines der beiden wichtigsten Gebote überhaupt, Gott zu lieben, den Nächsten wie sich selbst. Und da hat man das Wort Caritas hergenommen. Und auch daher kommt eben das Wort der Karwoche, weil wir auch auf die Liebe schauen, die da uns ganz eindrücklich gezeigt wird. Und dann noch ein Wort, was man vielleicht noch besser kennt in der modernen Welt, was nämlich eigentlich von dem Althochdeutschen kommt. Das ist das englische care, to care about someone oder so. Und das heißt ganz viel. Das heißt, sich überhaupt mal für jemanden interessieren. I don't care heißt, ist mir wurscht, so ungefähr. Also to care ist sich für irgendwen oder überhaupt für wen interessieren, aber noch tiefer auch sich kümmern um jemanden, sich sorgen um jemanden. Und dann habe ich noch gefunden, so gut kann ich dann auch nicht Englisch, das habe ich dann entdeckt, das heißt auch jemanden betreuen, jemanden pflegen. Und da merkt man, boah, da geht jetzt richtig viel auf. Normalerweise ist das Englisch so total die billige Sprache im Vergleich zu den Latein und Griechisch und so. Aber da ist richtig viel drin, also ganz toll. Und deswegen, glaube ich, ist die Karwoche nicht nur, dass wir auf Jesus schauen, was der alles Schlimmes erleiden musste und so weiter, sondern auch in die andere Richtung, dass er sich um uns gekümmert hat. Dass er aus Liebe das getan hat, nämlich für uns. Und ja, via Betreuung, via Pflege, nicht nur irgendwann mal vor 2000 Jahren, sondern immer noch. Er kümmert sich immer noch um uns. Ich komme nochmal zum schlauen Spruch von anscheinend Edison zurück. Am Aufwand, der zu betreiben ist, um ein Problem zu beheben, merkt man, wie tiefgehend das Problem ist. Also Jesus hat diesen Riesenaufwand betrieben, den größten Preis bezahlt, so könnte man auch sagen, er hat mit seinem Leben bezahlt. in einer Form, das war damals die schlimmste Art, überhaupt hingerichtet zu werden, weil das nicht nur ist halt Kopf ab und weg, sondern auch noch so richtig vor allen Leuten, dass alle einen auslachen können und dass man nochmal durch die ganze Stadt getrieben wird und dann nur nackt ausgezogen wird. Der wird ja immer falsch dargestellt bei uns aus Pietätsgründen, aber der war eigentlich nackert am Kreuz, also das Schlimmste, was man sich halt vorstellen kann. Und dann der Elend gehangen, bis er mal irgendwann da erstickt ist am Kreuz. Was etwas wert ist, sieht man daran, was jemand dafür bereit ist zu zahlen. Wofür dieser hohe Preis, den Jesus bezahlt hat, wofür dieser krasse Aufwand letztendlich für uns. Und dieser Aufwand, dieses tiefgehende Problem ist da, weil das ist unsere Trennung, die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Das seit der Ursünde, der blöde Mist, der uns immer noch hinterherhängt, schon als Baby, wir können gar nichts dafür, aber hängt schon in dieser Sünde drin. Und das ist so tiefgehend, dass der Aufwand extrem hoch eben ist. Und die Liebe sehr groß ist, um diesen Bruch zwischen Gott und den Menschen, diesen Bruch der Liebe, um den irgendwie wieder gut zu machen. Denn diese Trennung ist nicht nur, der Herrgott ist mal beleidigt und irgendwann ist mal wieder gut, sondern das ist ein Bruch, der bis in die Ewigkeit geht. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie krass tiefgehend dieses Problem ist. Und man kann es nur erahnen, anhand von dem eben, was Jesus bereit war, da zu bezahlen. Weil Jesus ja nicht nur irgendein toller Mann war, irgendein cooler Prophet, sondern Gott selber. Also es ist eh unvorstellbar, wie Gott sich quasi selber umbringen lässt, ganz stirbt, aber Gott sei Dank auch am Ende wieder ganz aufersteht. Okay, was heißt das jetzt für mich ganz persönlich? Ist dieses ganze Ding, was wir hier feiern, woran wir uns erinnern, da können wir zwei Sachen davon sehen. Es offenbart zwei Sachen, könnte man sagen. Es macht uns zwei Sachen deutlich. Erstens, es zeigt uns, wer Gott ist. Also wir wiederholen, wir erinnern uns daran, damit wir immer in dieser Erinnerung bleiben, wer eigentlich Gott ist. Denn wenn Gott was tut, dann zeigt er damit immer ein bisschen was von seinem Wesen. Also wie Jesus gesagt hat, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Allein, dass uns Jesus schon Freunde nennt, das ist schon so krass. Das ist voll auf Augenhöhe. Also dieser krasse Gott irgendwo dahinter den Wolken kommt auf die Erde, auf Augenhöhe und noch weiter runter wird unser Diener, unser Sklave, wie es in Philipperhymnus das heißt, haben wir auch am Sonntag schon gehört, um sich für uns hinzugeben. Also wenn Gott nicht die Liebe ist, dann weiß er nicht, wer sonst sein soll. Gott gibt seinen eingeborenen Sohn hin. Gut, die sind alle so jung, die haben da keine Kinder. Ich kann es auch nicht nachempfinden, ich habe auch keine Kinder, ich werde keine haben. Aber alle Eltern, die wissen, wie, oder können nur erahnen, wie krass dieser Schmerz sein muss, wenn man sein eigenes Kind verliert. Und das macht Gott freiwillig für uns. Und Jesus gibt sein Leben, sein eigenes Leben persönlich hin. Er hätte jederzeit vom Kreuz steigen können, hat er freiwillig nicht gemacht. Also man kann es nur erahnen, man kann nur sich rantasten an dieses Geheimnis. Und rantasten an das, wer Gott eigentlich ist. Zweite Sache, die das Ganze offenbart, wer ich eigentlich bin. Wir wiederholen, wir erinnern uns also daran, wer ich eigentlich, wer wir, wer ich ganz persönlich bin. Weil Jesus hat das nicht nur irgendwie getan für irgendwelche Menschen, sondern auch für mich ganz persönlich. Die Strafe, den ewigen Tod, hat Jesus auf sich genommen. Er hat stellvertretend alle Schulden aller Welt, aller Zeiten und so weiter auf sich genommen, um das wieder gut zu machen. Wer das einmal nachspürt oder vielleicht schon mal nachgespürt hat, diesem ganz tiefen Geheimnis, oder vielleicht auch nur durch Vernunft draufgekommen ist. Man muss jetzt gar nicht so eine krasse Gotteserfahrung haben. Man kann auch ganz durch Vernunft da drauf kommen. Der denkt sich vielleicht das Gleiche, was der Paulus sich gedacht hat. Und ich habe mir das auch gedacht und deswegen habe ich das als Spruch für meine Diakonweihe damals genommen. Ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Also wer das merkt, wie krass groß Gott ist, der merkt, wie klein er eigentlich selber ist. Aber durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Also das hat Gott für mich gemacht. Ich bin ganz klein, aber er hat mich eigentlich erhöht. Man kommt sich gering vor, nicht so heilig. Man kommt sich nicht so würdig vor, irgendwie in Gottes Nähe überhaupt zu kommen. Man denkt sich vielleicht auch, vor anderen Menschen bin ich nicht wirklich wertvoll oder so, ich bin eigentlich so armes Hascherl. Ganz viele haben so Probleme damit. Aber wenn Gott das für mich macht, das ist schon krass. Also so schlimm kann ich auch nicht sein. Oder so weit weg von Gott kann ich auch nicht sein, sondern er hat mich ja, erhoben. Nicht über andere, sondern dass wir alle auf der gleichen Ebene sind. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Also wer bin ich? Die Antwort darauf kriege ich gar nicht durch das, was ich alles Tolles tue oder wie fromm ich bin oder wie viel ich bete oder was weiß ich was oder im Vergleich mit anderen. Da suchen wir uns oft so unsere Identität. Aber das führt immer nur in so Sackgassen und lässt uns immer unzufrieden zurück. Das, wer ich bin, da komme ich nicht drauf durch das, was ich tue, sondern durch das, was Jesus für mich schon getan hat. Das ist das Krasse an der Sache. Also denkt euch dieses Ostern mal dran. Das, was Jesus da alles getan hat, was er erlitten hat, das hat er gemacht, damit ich bin, wer ich bin. Und in dieser Nachfolge von Jesus, in der wir hoffentlich stehen, durch Glauben, durch die Taufe und so weiter, dieser Weg der Nachfolge ist eigentlich nur ein Weg, dass ich immer mehr derjenige, diejenige werde, welche ich durch Jesus eigentlich schon bin. Durch die Taufe, durch das, was er mir eigentlich alles schon geschenkt hat. Und nicht durch das, was ich mir irgendwie selber versucht zu erwursteln. Und deswegen wiederholen wir uns, um uns zu erinnern und weil es so schön ist, immer wieder da dran, indem wir aufs Kreuz schauen. Schauen wir mal da hin, irgendwie kannst du mir da vorne an der Seite und schauen drauf und sagen, Jesus, das hast du für mich getan, was tue ich eigentlich für dich?